Und hier ist die erste Ausgabe unseres angekündigten Zyklus Das Pinke Einhorn 2025 für die größten Realitätsallergiker des Jahres. Die erste Kategorie für das Pinke Einhorn 2025 ist die Kategorie Energiewende. Die Energiewende ist ein absolutes Muss. Tun wir sie nicht, haben wir ein Problem. Energie, das brauchen wir in allen möglichen Ausführungen. Ohne Energie wird es kalt in Zuhause, ohne Energie geht das Licht aus, ohne Energie lassen sich größere Strecken in der Mobilität nicht überwinden oder es dauert halt sehr lange oder größere Güter nicht transportieren, gewisse Prozessabläufe gehen nicht und viele, viele andere Dinge. Und gerade in Zeiten von zunehmender Digitalisierung und dem, was wir irrtümlicherweise als künstliche Intelligenz bezeichnen, wird Energie nochmal relevanter. Und gerade wenn man mal ein paar Stunden gerade keine Energie hat oder vielleicht gerade mal die Heizung streikt und es draußen kalt ist, erst dann merken wir, wie wichtig sie für uns im Alltag ist. Aber wir müssen mit Energie richtig umgehen. Es ist ein knappes Gut und wir haben in verschiedenen Folgen im Laufe dieses Jahres auch in einem Mehrteiler auch die Mythen der Energiewende diskutiert, wobei dieser Mehrteiler noch lange nicht fertig ist. Davon gibt es bisher 4 Folgen, den Link natürlich entsprechend in der Beschreibung im Quellenverzeichnis. Und da bin ich noch einige Folgen schuldig, die gehen im nächsten Jahr weiter. Und in einem 6-Teiler habe ich auch nochmal im Detail besprochen, warum diese ganze Quatsch aus der Pro-AKW-Bubble ein totaler Blödsinn ist und eben nicht funktioniert. Und es wird ja immer noch propagiert, als sei das eine tolle Lösung. Wird uns heute übrigens, das kann ich schon mal spoilern, auch hier beim Pinken Einhorn 2025 wird das Thema eine Rolle spielen. Also wir haben hier eine Notwendigkeit, weil wir so, wie wir Energie bisher gemacht haben, es nicht weitermachen können. Das hat einmal natürlich ganz klar wissenschaftlich fundierte Gründe im Kontext der Klimakrise, weil noch immer ist der Großteil unserer heutigen Energie aus fossilen Quellen und das muss gestern aufhören, nicht erst heute oder morgen, da sind wir längst überfällig. Und das hat auf der anderen Seite aber auch wirtschaftliche Folgen, denn die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, die hat uns schon einige Male in eine sehr prekäre Lage geführt und obwohl das Ganze so offensichtlich ist, gibt es eine Vielzahl an Leuten, die möchten gerne weiter die alten Fehler behalten. Und das kann man eben nur mit sehr irrationalem oder sehr kurzfristig denkendem Verhalten erklären. Ein paar wenige sind natürlich ganz klar die Lobbyisten des Gestern, die möchten mit ihren alten Fehlern noch weiter einen dicken Reibach machen, zulasten von uns allen und auch zulasten des Wirtschaftsstandorts. Aber es gibt natürlich auch andere, die laufen ihnen hinterher, die verbreiten ihre Desinformation, ihre Lügen und diese, die man vielleicht auch als nützliche Idioten bezeichnen kann, die tun das entweder aufgrund von Feindbildkultivierung, weil alles, was halt wirklich zukunftsfähig ist, ist ja, oder nicht alles, aber vieles ist halt grün konnotiert und grün ist halt Feind und das Böse und das muss man ja wie so der Teufel das Weihwasser ablehnen und bekämpfen. Und dann gibt es natürlich auch die anderen, oder viele sind es wahrscheinlich auch, sind es auch Schnittmengen, die einfach jede Veränderung ablehnen. Veränderung gleich bäh, böse, muss auch bekämpft werden. Und natürlich haben die Protagonisten des Gestern, die die Energiewende sabotieren, ein paar sehr einfache emotionale Elemente auf ihrer Seite, denn nichts ist komfortabler, als sich nicht verändern zu müssen. Und genau mit diesen Elementen wird da auch gespielt und das ist genau der Punkt, wo eine ganze Menge Leute zum Teil wissentlich oder auch unwissentlich Desinformationen und auch Lügen verbreiten. Eine Lüge ist es dann, wenn man weiß, dass man Blödsinn erzählt. Eine Desinformation ist es ganz allgemein oder ein Irrtum ist es dann, wenn man Dinge verbreitet, wo man es nicht besser weiß, dass sie Blödsinn sind. Aber Blödsinn bleibt Blödsinn. Und hier müssen wir auch immer wieder feststellen, dass die Leute, die wir jetzt heute auch in den Nominierungen haben, in den meisten Fällen es wahrscheinlich wissen. Und wir davon ausgehen müssen, dass sie wissentlich falsche Aussagen machen. Und damit muss man sagen, ist es eine Lüge. Denn ich halte besagte Protagonistinnen und Protagonisten, die jetzt gleich auch nominiert werden, für alles andere als dumm. Das sind Leute, die tun das sehr, sehr bewusst. Und sie tun das in einer sehr bösartigen Absicht. Kommen wir nun zu den Nominierungen für das Pinke Einhorn 2025 in der Kategorie Energiewende. Und die erste Nominierung für die Kategorie Energiewende für das Pinke Einhorn 2025 geht an Leonhard Birnbaum. Der ist Vorstandschef des Konzerns E.ON und der hat vor ein paar Wochen mit einem Interview mit Table Briefings Folgendes gesagt.
Jetzt baue ich also Kapazität, die ich für das 80% erneuerbaren Ziel in 2030 gar nicht brauche. Und es ist noch schlimmer. Ich baue nicht nur Erneuerbare, die ich nicht brauche. Diese Erneuerbaren müssen ja auch noch ins Netz angeschlossen werden. Das Netz ist aber schon überlastet. Also baue ich Erneuerbare, die ich nicht brauche, in ein Netz, das es nicht verträgt.
Und das ist eine sehr perfide und plumpe Ausrede, das alte Geschäftsmodell, mit dem E.ON einen dicken Reibach macht, noch möglichst lange zu erhalten. Und damit wird die Energiewende, die wir dringend brauchen, sabotiert. Was macht er hier? E.ON ist primär ein Netzversorger. E.ON macht den Großteil seines Reibachs mit Netzdurchleitungsgebühren. Also das ist genau einer dieser Netzversorger. Und die Netzversorger haben in den letzten Jahren im Schnitt etwa 20% Gewinn gemacht. Also die haben gut verdient. Und das muss man halt immer wissen, wenn man in Deutschland beklagt, dass die Stromkosten so teuer sind. Ein wesentlicher Faktor sind Netzdurchleitungsgebühren. Und der Großteil davon geht nicht etwa in den Ausbau des Netzes für die erneuerbaren Energien und für die Energiewende, sondern in die Gewinne der entsprechenden Netzbetreiber. Und die Netzbetreiber haben quasi so eine Art Monopol, denn es gibt ja nicht viele parallele Stromnetze, sondern dieses Netz gehört ein paar wenigen und E.ON ist der größte Netzbetreiber in Deutschland. Aber E.ON verkauft natürlich auch Strom in Form von Stromtarifen, aber den Großteil ihres Gewinns, etwa 3/4, machen sie mit Netzdurchleitung. Und jetzt macht Herr Birnbaum etwas, was ziemlich perfide ist. Er hat nämlich gar kein Interesse daran, dass das Netz umgebaut bzw. ausgebaut wird, denn dadurch müsste er einen Teil seiner Gewinne abnehmen und investieren in ein lokalisiertes Netz. Denn die Energiewende fordert ein möglichst lokales Netz, natürlich auch überregionale Strukturen, aber lokale Strukturen, weil sich die Energieversorgung bei der Energiewende eher auf den kleineren, lokaleren, unteren Netzebenen abspielt. Wir haben das in dieser besagten Folge, die ich auch nochmal verlinke, nochmal im Detail erklärt, warum das so ist. Und wenn er jetzt diesen Umbau macht, müsste er einerseits einen Teil seiner horrenden Gewinne in entsprechende Netzumbauinvestitionen reinstecken und es würde regionaler. Und E.ON verdient im Endeffekt auch ganz maßgeblich an langen Durchleitungsstrecken, an Verteilernetz. Und wenn es regionalisiert wird, so befürchtet man, würden die Gewinne ein Stück weit reduziert werden. Aber dennoch würde E.ON immer noch als Eigentümer des Netzes große Gewinne machen, aber man kriegt den Hals halt nicht voll genug. Und damit man so eine Legitimation bauen kann, behauptet man einfach, dass es die Energiemenge gar nicht bräuchte. Und das dabei bezieht es sich auf den Monitoringbericht, den die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche in Auftrag gegeben hat, der etwas aussagt, was sie gar nicht so gerne möchte, nämlich dass man den Energiebedarf durchaus braucht. Aber Herr Birnbaum bezieht sich auf die falsche Interpretation von Frau Reiche und leitet dabei ab, dass man eine entsprechende Energiemenge gar nicht bräuchte. Und dafür muss man gar nicht erst Erneuerbare ausbauen, weil das Netz kann es ja sowieso nicht aufnehmen und das Netz möchte er nicht ausbauen. Und damit versucht er nichts anderes als das alte Geschäftsmodell von E.ON noch möglichst länger zu erhalten. Und dabei wird die Energieversorgung des Landes massiv gefährdet. Denn die Energiewende ist der Kernschlüssel für bezahlbare und sichere Energieversorgung. Und genau die wird dadurch gefährdet, dass man die alten Geschäftsmodelle erhält, weil die Energiewende durch genau dieses Gebaren ausgebremst wird. Und deswegen ist auch Herr Birnbaum einer der Nominierten für das Pinke Einhorn 2025 in der Kategorie Energiewende. Und wir kommen zur nächsten Nominierung und die geht an eine weitere Person, die auch viele schon geahnt und befürchtet haben, auch schon in den Kommentaren nach dem Einleitungsbeitrag. Denn die Wirtschaftsministerin, die eigentlich eine Fossillobbyistin ist, Frau Reiche, die hat im Laufe dieses Jahres bei einer BDI-Veranstaltung unter anderem diesen Quatsch hier behauptet.
Wir müssen in Technologien investieren, die wir bislang vielleicht nicht so im Fokus hatten oder wo wir uns schwer taten. Ohne CCS wird es nicht gehen. Wenn wir auf dem Gaspfad sind, dann braucht es CCS, um das Thema Klimaneutralität voranzubringen.
Und CCS, Carbon Capture and Storage, ist ein mega pinkes Einhorn derer, die unbedingt weiter Fossildreck machen wollen. Und dass sie das will, ist offensichtlich. Sie hat ja in diesem Jahr schon mehrfach versucht, für ihre Gaslobby, aus der sie ja kommt, sie war ja vorher Vorständin von Westenergie und Westnetz, also eine Tochter von E.ON, also gerade Herr Birnbaum ist quasi ihr ehemaliger Chef, und der hat natürlich auch ein Interesse daran. Aber Frau Reiche agiert ganz, ganz offensichtlich im Sinne der Gaslobby. Sie hat überhaupt kein Interesse, die Energiewende voranzubringen und versucht ganz krampfhaft weiterhin Gaskraftwerke ganz groß zu bauen. Sie hat mal von mindestens 20 Gigawatt geredet, sogar mal über 30. Sie ist im Laufe des Jahres dann von der EU zurecht reingedampft worden und steht jetzt bei 12,5 Gigawatt. Da war ihr Vorgänger Robert Habeck auch schon und Robert Habeck hat ja angeblich immer alles falsch gemacht. Aber auch selbst diese 12,5 Gigawatt sind nach Expertenmeinungen einfach übertrieben, denn es gibt schlauere, bessere Alternativen. Und wir haben in mehreren Folgen ihr Gebaren rund um die Gaskraftwerke beleuchtet. Auch da den Link zur entsprechenden Playlist kommt ins Quellenverzeichnis und dort gibt es dann in den Beiträgen jeweils eine wirklich umfangreiche Quellensammlung. Das möchte ich an dieser Stelle nicht nochmal wiederholen. Aber natürlich sagt Frau Reiche nicht, dass die Klimakrise egal ist. Sie ist ja keine Rechtsextremistin. Sie ist eine neoliberale Konservative und möchte natürlich durchaus zu den Klimazielen stehen. Aber wie soll das gehen, wenn man fossile Energieträger propagiert? Und das ist genau der Punkt, was eben gar nicht gehen kann. Und deswegen ist es ein pinkes Einhorn. Legen wir nochmal uns klar, worum es hier geht. Sie möchte also weiter Gaskraftwerke, weil das für ihre Fossillobby, aus der sie kommt, natürlich weiter viel Reibach bedeutet. Aber trotzdem möchte sie Versorgungssicherheit, die Klimaziele einhalten und bezahlbare Energie. Und das geht per se schon mal gar nicht. Denn Versorgungssicherheit kann man nicht mit Gaskraftwerken machen, weil das kommt in den allermeisten Fällen aus Diktaturen. Also wir haben ja gesehen, dass das eine schlechte Idee ist, wenn man am Gashahn von Putin hängt. Und ein Typ wie Trump ist kein Deut besser. Dann kann es natürlich nicht günstig sein, weil Gas ist teuer. Auch die Emissionen daraus werden zu Recht immer teurer und das müssen sie auch werden. Und fossile Emissionen können niemals gut für die Klimaziele sein. Das ist genau das Gegenteil. Also alles, was sie propagiert, was sie ja eigentlich will, so sagt sie es, kann sie mit Gaskraftwerken niemals schaffen. Aber trotzdem braucht sie eine Scheinlegitimation und da kommt sie jetzt in das Thema CCS. Man suggeriert, man könne einfach mal eben schön die Emissionen am Ort der Emissionen direkt abscheiden und aufsammeln und dann in den Boden pressen. Carbon Capture and Storage. Es gibt solche Konzepte, aber wie wir in einem anderen Beitrag im Laufe des Jahres, dazu haben wir auch mal eine eigene Folge gemacht, schön dargestellt haben, es ist gar nicht einfach mal eben möglich. Denn es gibt sehr begrenzte Kapazitäten und das macht das Ganze nochmal viel, viel teurer. Also ohnehin schon teure Gaskraftwerke werden dann nochmal viel teurer. Und dazu muss man sagen, dass große Teile, etwa zwei Drittel der Emissionen beim Gas, gar nicht am Ort der Emission des Gaskraftwerks entstehen, sondern in der Vorkette durch Förderung, Reinigung, Transport und so weiter. Also das Ganze ist eine Riesenmogelpackung und ich kann mir nicht vorstellen, dass Frau Reiche das nicht weiß. Und in den letzten Tagen, und das kann ich hier an dieser Stelle nochmal nachschieben, ist nochmal klar geworden, und das hat Greenpeace in einer Studie schön dargestellt, wie der Monitoringbericht, auf den sich ja auch Herr Birnbaum, ihr ehemaliger Chef, beruht, was der aussagt und was Frau Reiche und ihr Ministerium daraus gemacht haben. Und das hat miteinander nur bedingt was zu tun. Man kennt mehrere Stellen und ich habe den Link zum entsprechenden Dokument von Greenpeace auch nochmal dargestellt. Und bitte jetzt nicht rumpöbeln, weil es Greenpeace ist. Greenpeace macht durchaus seriöse Arbeit und das ist dort hinterlegt. Das haben die sich nicht ausgedacht. Die Originalquellen von dem Monitoringbericht und der Interpretation von Reiches Ministerium sind transparent. Das kann man sich anschauen. Greenpeace hat die Synthese dazu gemacht. Und da sieht man sehr gut, dass ihr Ministerium genau das in vielen Bereichen Dinge, das Gegenteil behauptet hat, was im Monitoringbericht steht, beziehungsweise Dinge stark verfälscht hat. Also hier ganz klar die Nominierung von Katharina Reiche, die Fossillobbyistin im Amt der Wirtschaftsministerin, für das rücksichtslose Durchdrücken von Gaskraftwerken und das Agieren für die Gaslobby zulasten des Wirtschaftsstandorts, weil die Energiepreise dadurch durch die Decke gehen würden und auch zulasten unseres Lebensraums. Und die nächste Nominierung, die geht in das Wurstland Bayern.
Aber eines muss uns klar sein, und das ist eine der großen Ehrlichkeiten, die wir uns endlich machen müssen. Natürlich gehört der Ausbau der erneuerbaren Energien weiter auf die Tagesordnung. Da liegen wir in Bayern übrigens ziemlich gut, mit auf 1 oder 2 in Deutschland. Aber wenn wir nicht zum Beispiel die Kernenergie haben und darüber nachdenken, es gibt neue Generationen von kleineren Reaktoren mit einer günstigen, billigen und vor allem CO2-freien Energieerzeugung, dann werden wir auf Dauer die Klimaziele, die wir wollen, nicht erreichen.
Ja, und der Wurstfetischist Söder, der mag vielleicht von Würsten Ahnung haben. Keine Ahnung, da ich jetzt nicht so der Wurstesser bin, kann ich da nicht mitreden. Aber wenn es um Energiethemen geht, da ist Söder, wie erwartet, ein Totalausfall. Und auch hier gehe ich davon aus, dass er lügt, weil so blöd kann auch er nicht sein. Auch hier wird auch wieder diese Behauptung gestreut, Bayern sei führend beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist schon mal kompletter Unfug. Bayern ist im unteren Mittelfeld, also wirklich ziemlich weit unten, gerade als Flächenland. Schlechter sind eigentlich nur die paar Stadtstaaten. Und Stadtstaaten wie Hamburg, Berlin oder auch Bremen, die haben halt einfach nicht die Flächen. Und gerade bei Flächenländern, da fühlen Länder wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, also die sind dort sehr weit führend beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Und vielleicht in absoluten Zahlen steht Bayern auf 1 oder 2, aber absolute Zahlen sagen erstmal nichts aus, gerade weil Bayern über viele, viele Jahre die Windenergie auch systematisch sabotiert, ist Bayern ziemlich abgehängt beim Ausbau erneuerbarer Energien. Und übrigens ist das auch ein Grund, warum Typen wie Söder auch die Strompreiszone in Deutschland vehement bekämpfen, weil dann die Strompreise in Deutschland eben für die Nordbundesländer sehr gut wären. Und gerade für Länder wie Bayern würde es ganz schön teuer werden. Und daraus resultiert auch seine große Vorliebe für die längst am Sterben befindliche Kernenergie. Wie bereits gesagt, haben wir auch schon im Quellenverzeichnis drin, haben wir dafür mal einen Sechsteiler gemacht. Aber auch hier schwärmt Söder noch immer von irgendwelchen Kernreaktoren, die es nicht mal gibt. Er will im Speziellen auf die sogenannten Small Modular Reactors aus, also kleinere Reaktoren, die sehr günstig sein sollen angeblich, was sie nicht sind. Und das Schlimme ist, es gibt sie nicht mal. Er hat auch in anderen Interviews immer wieder von einem kanadischen Reaktor gesprochen, der aber über 60 Jahre alt ist und die es in der Form gar nicht gibt. Und auch in der Schweiz gibt es nach wie vor ein Neubauverbot für AKW, wobei einige in der Schweiz das gerne kippen wollen. Das sind eher so die Faktenaversen aus dem konservativen und rechtsextremen Lager. Da kennt man ja solche Ansätze. Aber dass die Kernenergie tot ist, sollte man mittlerweile verstanden haben. Und es gibt nach wie vor, und das haben wir in diversen Folgen ja beleuchtet, kein einziges Beispiel, dass sich diese Anlagen irgendwie auch nur ansatzweise marktwirtschaftlich rechnen. Wer also richtig sauteure Energie haben will, die auch noch unzuverlässig ist, der kann auf Kernenergie setzen. Und ich kann mir auch hier nicht vorstellen, dass Söder so blöd ist und das Ganze nicht weiß. Er braucht einfach nur ein Thema, das gegen die Grünen ist, weil er hasst ja die Grünen. Er hasst ja auch Robert Habeck. Und dieser Hass ist bei ihm ja schon mittlerweile, muss man sagen, das hat ja auch Oliver Welke von der Heute-Show richtig festgestellt, pathologisch. Und deswegen braucht er ein Thema, das gegen die Grünen ist. Und er braucht ein Thema, das er besetzen kann, was eventuell funktioniert, aber eben in dem Fall ganz sicher nicht funktioniert. Und es sei auch an dieser Stelle nochmal ganz klar gesagt, CO2-freie Kernenergie, die gibt es nicht. Jede Energieform hat einen CO2-Fußabdruck, aber die Kernenergie, und das haben wir in diesem besagten Sechstaler ja auch gezeigt, ist immer noch extrem klimaschädlich, wenn auch nicht so schädlich wie Kohle oder Gas, was auch keine Kunst ist. Und man muss auch dazu sagen, dass es den Befürwortern von Kernenergie in vielen Fällen um nichts anderes geht als das Ausbremsen der Energiewende, dass man dann weiter auf fossile Energieträger machen kann. Auch das ist ein Punkt, der immer wieder gerne vergessen wird. Wer Kernenergie will, der bekommt am Ende fossile Energieträger. Und darum geht es auch einigen Protagonisten, die gerne für die Kernenergie trommeln. Ob Herr Söder auch dazugehört, das weiß ich nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, ob er diesen Konnex irgendwie versteht. Aber das muss man eben auch wissen, wenn Leute Kernenergie toll finden und dazu eben auch weitere Abhängigkeiten von Diktaturen wie Russland. Denn man kommt, wenn man Kernenergie will, kaum an Russland vorbei. Und dass das eine ziemlich blöde Idee ist, das sollte sogar Herr Söder mittlerweile verstanden haben. Also auch hier ganz klar eine Nominierung für das pinke Einhorn 2025 im Bereich der Energiewende für Söders Kernenergiefetisch und seine ständigen Wiederholungen von Falschaussagen im Bereich der Energiewende. Und eine Nominierung haben wir noch und die geht an Friedrich Merz. Der hat bei einer Konferenz von Konzernbetriebsräten aus dem Energiesektor im September die Technologieoffenheitskeule geschwungen und einen sehr dubiosen Wirtschaftswissenschaftler zitiert.
Ich möchte dieses ganze Thema, und ich wiederhole es nochmal, wirklich technologieoffen gestalten. Wir meinen das ernst, auch wenn das in diesem Land vielleicht nicht ganz so einfach ist, aber wir wollen technologieoffen wirklich im breiten Umfeld auch in der Europäischen Union gewährleistet sehen. Ich will beispielsweise die Forschungsfinanzierung auch zu neuen Nukleartechnologien in Deutschland nicht blockieren. Das ist nicht unser Thema, aber wenn das Thema anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist, dann sollte Deutschland das jedenfalls nicht verhindern. Das ist jedenfalls mein Verständnis auch von einer marktwirtschaftlichen Ordnung. Wir in der Politik wissen nicht, was die besseren Technologien von morgen sind. August von Hayek, ich zitiere ihn immer wieder, hat es ja mal das angemaßte Wissen der Politik genannt, dass wir uns anmaßen, technologisch etwas zu wissen, was in 10 oder in 15 Jahren vielleicht Realität werden kann. Wir müssen Bedingungen schaffen, wir müssen aber auch Ziele setzen. Und Bedingungen und Ziele stehen in diesen Tagen und Wochen und Monaten natürlich auch unter dem Vorzeichen eines umweltverträglichen Energieversorgungssystems. Das sind die Rahmenbedingungen, die wir schaffen wollen.
Und hier reitet Friedrich Merz diese Technologieoffenheitsnummer zum wiederholten Mal. Und gerade in konservativen und neoliberalen Kreisen ist das ja ein sehr beliebter Begriff. Und er sagt hier, das sei gerade in Deutschland etwas schwierig. Ist es eigentlich gar nicht. Das Problem ist, sind eher Leute wie er, die ständig Technologieoffenheit sagen, aber Innovationssabotage meinen. Denn er meint keine Technologieoffenheit, er meint Kleben an sterbenden alten Technologien. Und damit ist Technologieoffenheit genauso ein Bullshit-Wort geworden wie vor ein paar Jahren während der Corona-Pandemie der eigentlich positive Begriff Querdenker. Also beides Begriffe, die durchaus positive Dinge meinen, aber mittlerweile durch die eine Falschanwendung von gewissen Leuten, die genau das Gegenteil tun, mittlerweile so kontaminiert sind, dass man sie gar nicht mehr wirklich in ihrem eigentlichen Sinn benutzen kann, ohne Negativassoziationen zu wecken. Auch hier suggeriert Herr Merz, dass man irgendwie gewisse Forschungen irgendwie sonst einstellen würde und man müsse ja da weiter forschen. Ja bitte, hat ja auch nie jemand was anderes behauptet. Da geht es auch gerade in Richtung Kernfusion, Kernspaltung, beides Energiekonzepte, die derzeit nicht funktionieren. Die Kernspaltung ist natürlich näher an der Realität. Sie funktioniert ja grundsätzlich mit allen Risiken, während die Kernfusion nicht mal, wo wir nicht mal sagen können, ob sie überhaupt jemals geht. Aber selbstverständlich soll man weiter daran forschen und niemand hat jemals was anderes vorgehabt. Deutschland ist ja weiterhin an den großen Forschungsprojekten auch in Europa und auch weltweit beteiligt und es hat niemals irgendjemand gefordert, das zu ändern. Aber das versucht er hier ein bisschen zu suggerieren. Und was er auch tut, und jetzt kommt anscheinend, mag er ihn sehr gerne, August Hayek ins Spiel. Ich lasse das von immer weg, weil Hayek war Österreicher und in Österreich sind ja die Adelstitel nach Ende der Habsburger Monarchie verboten. Und August Hayek war ja der Begründer oder der Mitbegründer des toxischen Neoliberalismus in der Mont Pèlerin Society der 40er Jahre. Und dort wird immer gerne gesagt, die Politik soll sich nicht einmischen. Das geht aber gar nicht. Politik kann sich nicht einmischen im Wirtschaftsgeschehen. Selbst wenn die Politik nichts tut, würde eine entsprechende Lehre von einem, so ein Machtvakuum, würde dann von toxischen Lobbyisten gefüllt. Und das wollen ja Leute wie Hayek. Und auch Herr Merz kommt aus diesem toxischen Neoliberalismus. Und das ist eben auch der Grund, warum er ihn so gerne zitiert. Denn es gab niemals den Umstand, dass die Politik irgendeine Technologie vorgegeben hätte, schon gar nicht eine für in 20 Jahren. Diesen Zustand gab es nie. Es gab immer nur Rahmenbedingungen und die sind auch nötig. Auch die Wirtschaft, also große Teile der Wirtschaft, die fordern auch solche Rahmenbedingungen. Und wenn sie dann kommen, dann passt es diesen Leuten nicht und dann sagt man, die Politik solle sich nicht einmischen. Dabei mischt er sich genau damit ein, indem er ständig diese Technologieoffenheitsnummer reitet und damit die alte sterbende Welt weiter erhält. Und gerade im Energiesektor ist das eine sehr gefährliche Mischung. Deswegen auch Herr Merz, Friedrich Merz, als eine Nominierung für das pinke Einhorn in der Kategorie Energiewende. Und das waren sie, die 4 Nominierungen für das pinke Einhorn 2025 in der Kategorie Energiewende. Alle 4 hätten es natürlich verdient und auch wahrscheinlich einige mehr, die wir jetzt hier gar nicht genannt haben. Also der Blumenstrauß an Realitätsverweigerern ist ja sehr, sehr groß. Aber wir müssen natürlich immer ein bisschen vorselektieren. Und nach wirklich sehr intensiver Überlegung, die wir hier bei uns intern angestellt haben, sind wir nun zu diesem Ergebnis gekommen. Also hier ist die Gewinnerin bzw. der Gewinner des Pinken Einhorns 2025 in der Kategorie Energiewende. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von euch dieses Ergebnis geahnt haben. Katharina Reiche, die Fossillobbyistin, die derzeit das Amt des Wirtschaftsministers, der Wirtschaftsministerin bekleidet. Sie ist die Gewinnerin des Pinken Einhorns 2025. Für ihre völlig eklatante und offensichtliche Lobbyarbeit für die Gaslobby, damit weiter das alte, sterbende, schmutzige Geschäftsmodell dieses Bereichs, aus der Lobby, aus der sie kommt, noch weiter überleben kann. Und das Ganze geht natürlich zulasten nicht nur unseres Lebensraums, es geht auch zulasten der Energiepreise, der Sicherheit der Energieversorgung und damit natürlich auch des Wirtschaftsstandorts des Landes. Und das ist am Ende eine sehr toxische und gefährliche Mischung. Sie hat in einem Interview damals beim BDI gesagt, dass man von ihr die Aussage, die Sonne schickt keine Rechnung, dass man diese aus ihrer Sicht Quatsch nicht hören würde, denn das könne nur jemand sagen, der keine Ahnung von Energiewirtschaft hat. Doch es ist so, die Sonne schickt tatsächlich keine Rechnung, kann ich bestätigen, auch gerade jetzt in diesen Minuten. Wir nutzen hier die Kernfusion in Form von PV und das ziemlich gut. Und tatsächlich, ich habe noch nie eine Rechnung von der Sonne bekommen. Dagegen Gazprom oder andere Gaslieferanten, die schicken ganz sicher eine Rechnung. Und die Unternehmen, die später die Naturkatastrophen in Ordnung bringen müssen, die Folgen aus den Naturkatastrophen durch entsprechende Baumaßnahmen, auch die schicken ganz sicher eine Rechnung. Und wenn Unternehmen keine Planungssicherheit mehr haben, weil die Energieversorgung gefährdet ist, weil auch die Energiepreise durch die Decke gehen, auch das hat Folgen. All das verantwortet auch unter anderem Frau Reiche mit ihrer Agenda für die Fossillobby. Und es ist nicht klar, warum sie das im Detail tut. Sicherlich spielen da monetäre Interessen eine Rolle, durchaus möglich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das alles nicht weiß. Und vor allem vor der Tatsache, dass sie Kinder hat oder vielleicht auch schon Enkel, weiß ich nicht, aber Kinder hat sie auf jeden Fall. Und sie hat eine naturwissenschaftliche Ausbildung. Vor all dem ist es mir überhaupt nicht klar, warum sie diese eindeutigen und eklatanten Fehler tut. Das kann nur wirklich komplette Verblendung oder Skrupellosigkeit sein oder was auch immer. Es bleibt offen. Wichtig ist, dass wir weiterhin dort wachsam bleiben. Die NGOs, die Ehrenamtlichen in diesen Organisationen, auch die vielen Medienschaffenden, die sich darum kümmern, dass das, was sie tut, sichtbar bleibt, dass es klar ist, was sie vorhat und damit, dass sie damit nicht durchkommt und dass gegebenenfalls auch zivilrechtliche oder irgendwelche anderen rechtlichen Klagen sie daran hindern, dass sie gewisse Dinge tut, die sie vorhat. Bisher ist sie nicht weit gekommen mit dem, was sie vorhatte und das ist gut so. Wir müssen dranbleiben, dass das Ganze auch so bleibt und es ist zu hoffen, dass Herr Merz vielleicht irgendwann mal diese Personalie überdenkt, denn sie ist eine völlige Fehlbesetzung für dieses Amt. Und das war die erste Preisvergabe des Pinken Einhorns 2025 für die Kategorie Energiewende, die an die Fossillobbyistin und derzeitige Wirtschaftsministerin Katharina Reiche gegangen ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, Interagieren und auch nochmal vielen Dank für das Hypen der Videos für die Leute, die das auf dem YouTube-Kanal schauen. Eine Funktion, die mir jetzt persönlich nicht bekannt ist, aber einige schreiben mir das immer ganz freundlich in die Kommentare, dass sie das Video hypen wollen oder auch manchmal geht das auch dann getan haben. Dafür ganz großen Dank und vielen Dank auch dafür, dass ihr dazu beitragt, dass diese Botschaften auch rausgetragen werden, damit eben Leute wie Frau Reiche nicht ganz so einfach mit dem, was sie tun, durchkommen. In dem Sinne noch eine schöne Zeit, eine schöne entspannte Jahresendzeit und bis zur nächsten Ausgabe.